Moinsen, mal ehrlich, wie willst du Fachkräfte gewinnen, wenn du akzeptierst, dass Bildungschancen vom Elternhaus abhängen? Das ist nicht nur ein gesellschaftliches Problem, das ist ein Business-Problem. Ab dem 5. Mai startet Bildungsbooster, der Podcast für mehr Chancengleichheit. Gemeinsam mit Jana Krotsch von UbiMaster zeigen wir, wie Organisationen heute konkret Teil der Bildungslösung werden, statt nur zuzuschauen. Zum Start ein toller Gast mit Zukunftsforscherin Annabelle Ternes von Hartburg. Klick jetzt in die Shownotes oder such nach Bildungsbooster auf Spotify oder Apple Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bern und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Heute geht es um ein Thema, das in Unternehmen immer mehr Aufmerksamkeit bekommt: Mental Health at Work. Also die Frage, welche Rolle spielt psychische Gesundheit in der Arbeitswelt und was bedeutet das eigentlich konkret für Führungskräfte? Dafür habe ich heute eine spannende Gesprächspartnerin zu Gast. Sie ist promovierte Psychologin und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen mit, unter anderem auf oberster Führungsebene mit direkter Berichtslinie an den Vorstand. Heute begleitet sie Organisationen und Führungskräfte rund um psychische Gesundheit in der Arbeitswelt, ist Instruktorin für Mental Health First Aid Trainings, engagiert sich im Vorstand des Bundesverbands Burnout und Depression und hat außerdem einen Lehrauftrag in klinischer Psychologie. Ich freue mich auf das Gespräch heute mit Dr. Jasmin Kurzhals. Jasmin, Führungskräfte sollen Ziele erreichen, Leistung sichern, Teams entwickeln und jetzt auch noch für mentale Gesundheit sorgen. Mal ganz ehrlich, zwischen uns beiden, ist das realistische Führung oder schlicht eine Überforderung im Anzug?
Ja, danke Stefan für diese provokante Einstiegsfrage. ich glaube, in der heutigen Zeit, in der wir uns ja viel auch so mit guter Führung, mit gesunder, moderner Führung beschäftigen, ist es, glaube ich, keine Überforderung, sondern gehört einfach, ich würde sagen, zur heutigen Rollenbeschreibung ganz einfach mit dazu. Wir haben ja als Unternehmen auch immer, und dazu, da schließe ich dann auch Führungskräfte mit ein, immer sowas wie eine Fürsorgepflicht oder auch Verantwortung für Menschen, mit denen wir umgehen, ja. Und das heißt ja nicht, dass wir von Führungskräften erwarten, dass sie Therapeuten sein sollen. Das sollen sie natürlich nicht. Dafür gibt es andere gut ausgebildete Menschen. Aber ich glaube, so ein paar Basics in Bezug auf mentale Gesundheit zu verstehen, auch bei sich selber zu verstehen, ja, also letztendlich geht es ja auch hier um Selbstführung und selber gesund zu bleiben, aber eben auch seine Mitmenschen und auch Mitarbeitenden, vernünftig respektvoll zu behandeln und damit auch einen Beitrag zu deren Gesundheit zu leisten. Das, finde ich, gehört schon mit zur heutigen Rollenbeschreibung von Führungskräften dazu, ja.
Lass uns mal ein bisschen gemeinsam diese Grenze ziehen zwischen das ist noch Führungskraft und Fürsorgepflicht, das ist dann aber schon so ein bisschen therapeutisch angehaucht. Ich glaube, das ist für viele, schließe ich mich nicht aus, ist, glaube ich, für viele Führungskräfte ein Stück weit gar nicht so einfach, da die Trennlinie zu ziehen. Ja. Aus deiner Sicht, Jasmin, was sind denn da die Basics, die tatsächlich in eine moderne Führungsrolle reingehören?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, und ich habe ja viel auch, ich bin ja selbst auch Führungskräftetrainerin, bin in einem Programm drin und bin ja selbst 20 Jahre als Führungskraft unterwegs gewesen und viele Führungskräfte auch ausgewählt und trainiert. Was ich immer super wichtig finde, sich selber gut führen zu können. Das heißt, eine gute Selbstkenntnis über sich zu haben. Und damit meine ich wirklich, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wo sind meine Triggerpunkte, ja, also sich auch mit seiner Persönlichkeit mal auseinanderzusetzen, einerseits mit seinen Kompetenzen, aber auch mit seiner Persönlichkeit, ne, wo geht mir die Hutschnur hoch, nervt mich das, wenn jemand schnell redet, langsam redet, wenn der nicht in eine Pötte kommt, ja, bin ich ungeduldig, also man nimmt sich ja selber in jeder Führungssituation mit und das ist für mich die absolutes Basic, dass man sich selber gut kennt, selber gut beobachten kann und sich auch im Griff hat. Ne? Also daran arbeitet, sein eigenes Stressmanagement gut zu regulieren. Häufig sind Führungskräfte ja auch in einer Sandwich-Position, die kriegen von oben Druck und manche geben den einfach auch eins zu eins ungefiltert weiter. Und diese, sag ich mal, Sachen an sich zu erkennen und daran zu arbeiten, so das finde ich schon Grundvoraussetzungen. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere. Ich habe gestern einen Podcast mit Reinhard Sprenger, das ist ja sozusagen ja wirklich auch eine Koryphäe im Bereich von Organisationen, sehr breit aufgestellt. Und der hat gestern gesagt in dem Podcast, man kann Menschen nicht motivieren, aber man sollte sie zumindest nicht demotivieren, ja. Und das lässt sich auch sehr gut auf Führung übertragen. Weil wir halt als Führungskräfte schon eine große Rolle haben, was die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden betrifft, wie wir mit ihnen sprechen, ob wir ihnen Entwicklungsmöglichkeiten geben, ob wir micromanagen, ja, das kann sehr demotivierend sein, wenn du immer jemanden überprüfst und fragst, hast du das schon erledigt? Also einfach die Basics, ne, zuhören, Feedback geben, Autonomie geben, ja, in Entscheidungen, in der Vorgehensweise von Aufgabenerledigungen und eben auch Selbstwirksamkeit stärken, also jemanden helfen, sozusagen selber die Lösung zu finden und auch auch Erfolge für sich selber zu erkennen in Aufgaben, das finde ich, gehört schon zu den Basics einer Führungskraft, so. Aber auch, weil du gefragt hast, wo ist die Trennlinie, wenn es jemandem nicht gut geht, also wenn du merkst, jemand hat erlebt vielleicht Aufgaben als sehr stressvoll, ja, oder es ist zu viel, du merkst, jemand verändert sich, schafft die Aufgaben nicht mehr, ist still in Meetings beispielsweise, traut sich nichts zu sagen, so, dann wäre schon ein Punkt, wo man auch mal ins Gespräch gehen sollte mit einem Mitarbeitenden, ja, und fragen sollte. Also man kann ja erstmal ganz einfach sagen, so in der Ich-Perspektive, ich habe beobachtet, ne, dass du stiller geworden bist, dass du manchmal Schwierigkeiten hast, die Aufgaben rechtzeitig zu erledigen, so, und dann einfach auch mal zuhören. Ne? Also das macht ja letztendlich auch ein guter Therapeut, aber auch eine gute Führungskraft. Gute Fragen stellen und dann einfach mal zuhören und gucken, was da kommt. Und dann natürlich auch versuchen zu unterstützen und Lösungen zu finden. Ne? So.
Okay, das heißt, es ist in allererster Linie, es ist tatsächlich, dass wir uns bewusst werden müssen, dass wir uns mit uns selber mehr beschäftigen sollten, um zu schauen, in welchen Situationen triggert mich was genau. Hat natürlich viel mit Charakterfacetten zu tun. Ne? Das ist das eigene Persönlichkeitsprofil. Ich bin voll beim Reinhard Sprenger, ohne ihn persönlich zu kennen oder auch noch nicht in meinem Podcast gehabt zu haben. Aber ich empfinde es bei MotivationstrainerInnen auch immer sehr absurd, wenn die versuchen, von außen Menschen irgendwie mit Schakka, du schaffst das, ne, ganz provokant und pauschal irgendwie die Leute zu motivieren. Das mag vielleicht für diesen kurzen Moment gelingen, aber die Motive, warum Menschen gewisse Dinge machen, die sind ja auch über Jahrzehnte haben die sich ja angereichert und hat ja auch wieder was mit Persönlichkeit zu tun. Das heißt, wenn von außen da jemand kommt, sind solche Motivationsspritzen oftmals relativ kurzfristiger Natur. Ne? Das wissen wir bei Gehaltsanpassungen nach oben hin auch, dass das für den Moment, und man guckt einmal auf seinen Kontoauszug digital in die App, yes, geil, und dann ist es schon wieder verpufft. Ne? Also ich glaube, dass diese Motive bei den Menschen sind halt recht unterschiedlich und sehr individuell, und auch das macht es natürlich sehr, sehr komplex, gehört für mich aber tatsächlich auch als Basic in eine moderne Führungsrolle mit rein. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht, wahrscheinlich arbeitsrechtlich nicht, aber das ist immer noch durch die Fürsorgepflicht auch ein Stück weit gecovert.
Mhm. Ja, denke ich auch, ja. Und genau, was du sagst, so, ja, die Führungskräfte sind ja auch Vorbild, ne? In dem Sinne, ne? Also, das kommt ja aus dem Therapieverfahren Lernen am Modell, ne? Oder aus der Psychologie, ne? Dass Führungskräfte auch als Vorbild genommen werden. Und wenn ich natürlich meine Führungskraft beobachte, die vielleicht selber sehr gestresst ist und ihren Druck immer weitergibt, dann ist das natürlich auch eine Beobachtung, die nicht gerade positiv beim Mitarbeitenden ankommt, ne? Ja.
Und ich glaube, wir müssen an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für viele Führungskräfte, die das vielleicht in der Außenperspektive nicht ganz so dolle machen, vielleicht in der Innenperspektive auch nicht. Es gibt gewisse Führungsaufgaben und es gibt gewisse Führungskompetenzen oder woran man dann auch ganz klar eine gute Führungskraft festmachen kann. Und das ist durchaus mittlerweile auch empirisch ganz gut belegt. Natürlich nicht absolut zu betrachten, ne? Aber man weiß das mittlerweile eigentlich schon ganz genau. Und man darf das ruhig auch sagen, nicht jeder muss Führungskraft werden. Ne? Ich glaube, das ist ein völlig falsches Narrativ, was wir immer noch in unserer Arbeitswelt haben. Bin gespannt, wie deine Perspektive da ist, Jasmin. Aber das, was ich auch beobachte, ist, viele wollen halt einfach auch gerne Führungskraft werden, ne? Weil sie dann auch einen höheren Einfluss haben und weil natürlich das Salär meistens damit auch überproportional steigert. Also insbesondere in Konzernstrukturen ist das, glaube ich, noch krasser als in kleinen oder ich sag mal Scale-Ups zu betrachten. Ja, und dann kommt halt dieses Narrativ zustande, ne? Und viele können das, und darauf will ich eigentlich hinaus, viele können das gar nicht unbedingt. Und jetzt kommt der Punkt. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, dass die das nicht können. Ne? Dafür können die halt andere Dinge.
Ja, ich sag immer, Führung kannst du schon lernen. Ich glaube schon, dass es eine Kompetenz ist, die man entwickeln kann. Ja. Aber du musst es halt wollen. Ja, und ich glaube auch, dass es viele nicht wollen. Und das ist auch echt fair enough. Ja, also dann zu sagen, ich glaube, ich bin besser aufgehoben in einer anderen Rolle. Und ich glaube, dass manche Unternehmen da schon ganz gut etabliert haben, auch so Expert-Tracks, sage ich mal, ne, oder Fachlaufbahn oder Projektlaufbahn, you name it. Aber genau, die Strukturen müssen halt auch mitgehen, ja. Also das heißt, du musst dann auch die Gehaltsstrukturen anpassen an eine Führungslaufbahn. Also es muss vergleichbar sein aus meiner Sicht. Also du kannst jetzt nicht sagen, Führung wird trotzdem immer noch besser bezahlt, weil dann passiert das nämlich. Dann gehen die Leute in die Führungsrolle, weil sie dann besser bezahlt werden, obwohl sie lieber was anderes machen würden. Und auch übrigens so diese Gremien, ne? Das habe ich festgestellt, auch in den Unternehmen, wo ich war. Du bist als Führungskraft, sitzt du mit dem C-Level zusammen, ne? Dann wird besprochen, wohin geht unsere Strategie, wie wollen wir uns ausrichten. Du bist immer in den Meetings mit drin. Und wenn du dann die Experten hast, die sind aber nicht in den Meetings mit drin. Ja? Also das heißt, du musst auch da die Meetingstrukturen anpassen, dass auch so ein Anreiz da ist, dann irgendwie so sich für so eine Projektlaufbahn oder Expertenlaufbahn zu bewerben. Na? Und da hängt viel dran. Ja? Aber genau, ich glaube, Führung kann man lernen, aber man muss es auch wollen. So, ne?
Ja, stimme ich dir zu, um es ganz kurz zu machen, Jasmin. Ich glaube auch, dass man das lernen kann. Ich glaube aber auch, und das ist auch tatsächlich, kommt so ein bisschen aus der Persönlichkeitspsychologie, es gibt gewisse Charaktereigenschaften und damit dann auch Facetten einer jeweiligen Eigenschaft, die es uns als Mensch oder als Individuum so ein bisschen in die Wiege gelegt haben, das Thema Führung vielleicht anders und dann in der Außenwahrnehmung besser anzugehen und zu sagen, das ist eine gute Führungskraft, weil Wollen ist aber quasi der Katalysator. Ne? Wenn ich da so maximal keinen Bock auf so eine Führungsrolle habe und ich sage, mit Menschen eigentlich eher weniger, ich will mich jetzt um dieses Problem kümmern, aber geh mir weg mit diesen ganzen Gehaltsanpassungsthemen und Urlaube genehmigen und dies, das, jenes und irgendwelche Meetings, wo es um Kompetenz, habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf, dann sollte man das auch wirklich bleiben lassen. Auch wenn vielleicht der Ruf verlockend ist, weil es halt mehr Kohle gibt für so eine Führungsrolle, ne? Und ich glaube, da fängt es dann aber auch an, für die Führungskräfte drüber sozusagen hierarchisch, da die richtige Auswahl von weiteren Führungskräften auch zu treffen und nicht, und da kann ich aber nicht wirklich statistisch sagen, wie es heutzutage ist, aber gerne wird der größte Fachidiot dann zur Führungskraft gemacht, ne? Und das ist halt doppelt doof, weil auf der einen Seite geht die Fachlichkeit verloren, es müssen andere übernehmen.
Ja.
Und diese Person hat eigentlich gar keine Lust, sich in so eine Führungsrolle zu etablieren.
Ja, gebe ich dir recht. Deswegen ist es auch, ich finde es schon sehr wichtig, auch gute Auswahlverfahren zu haben, ne? So Management-Diagnostik-Verfahren zu haben. So ein bisschen multiperspektivisch eben nicht nur auf Kompetenzen zu gucken, sondern auch auf Persönlichkeit, auch auf Kommunikation und da zu gucken, ob jemand das echt machen will und auch kann, ne? Ja.
Lass uns doch mal die Trennlinie ein bisschen schärfen zwischen, Freunde, also das ist noch Fürsorgepflicht laut Arbeitsvertrag, das geht aber jetzt schon in eine Richtung, da dürfen wir als Führungskraft auch gerne sagen, nee, das übersteigt meinen Kompetenzrahmen. Hast du da vielleicht auch aus deiner Praxis und praktischen Arbeit, Jasmin, mit anderen Führungskräften, hast du da vielleicht sogar ein Beispiel für uns, wo du uns veranschaulichen kannst? Okay, Leute, also liebe Führungskraft, in dem Moment müsst ihr quasi die nächste Stufe zünden.
Also was passieren kann, wenn Mitarbeitende halt psychisch erste Symptome zeigen von Gesundheitsproblemen, sage ich mal. Und dann ist häufig so ein Indikator, die sind länger krank. Ne? Also manche sind immer wieder krank, aber vor allem fallen Menschen dann einfach auch länger aus. Ne? Das heißt, was weiß ich, überschreiten diese klassische 6-Wochen-Frist, wo sie dann ja auch aus der Lohnfortzahlung raus sind. So. Und wir wissen ja auch, dass im Durchschnitt bei psychischen Erkrankungen die Ausfälle sind ungefähr 28 bis 29 Tage pro Jahr. Also das ist sozusagen viel, viel mehr als bei körperlichen Erkrankungen. Und wenn, das ist eigentlich immer ein guter Indikator, wenn die Menschen länger ausfallen, wenn sie vielleicht auch schon mal darüber geredet haben, mir geht's nicht gut und dann vielleicht erkrankt sind an einer Depression oder auch einer Angststörung, also da gibt's ja ganz unterschiedliche Symptome, da ist dann die Grenze erreicht, dass halt eine Führungskraft das noch richten kann. Also wenn jemand selber auch schon eine Diagnose hat, ja, und das auch beispielsweise offen kommuniziert oder man führt ja auch dann zur Wiedereingliederung ein betriebliches Eingliederungsmanagement, also im Idealfall, das wird nicht überall gemacht, obwohl es verpflichtend ist, aber sozusagen ein Gespräch darüber, was die Person für Bedingungen braucht, um wieder in den Arbeitsalltag wieder eingegliedert zu werden. Und meine Erfahrung ist, dass häufig Menschen sich da auch öffnen, auch Menschen, die halt jetzt beispielsweise depressive Episode haben oder so. Und dann ist aus meiner Sicht eben auch, dann kann die Führungskraft nicht in die Verantwortung gehen, diese Person mit der an deren Gedanken oder Gefühlen oder so zu arbeiten. Ja, dann wäre, glaube ich, gut zu wissen, also so habe ich immer in diesen Gesprächen agiert, dass ich gefragt habe, okay, gibt es schon einen Hausarzt, mit dem Sie im Dialog sind? Haben Sie einen Psychotherapeuten? Haben Sie überlegt, eine Reha zu machen? Ja, ich erinnere mich an ein ganz konkretes Beispiel, wo wir jemanden hatten, der psychisch krank war. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Diagnose, aber wo ich mit dem im BEM-Gespräch daran gearbeitet habe, also auch gesagt habe, also ich glaube, der nächste gute Schritt wäre jetzt wirklich eine stationäre Therapie zu machen. Ja. Genau, und dann besprichst du ja die Maßnahmen so und dann kannst du übergeben an einen Hausarzt, an einen Therapeuten oder so. Das kann nicht geleistet werden. Aber wenn jemand dann vielleicht schon wieder arbeitet, weil es auch sein kann, dass jemand nicht sofort beispielsweise einen Therapieplatz hat oder dass einfach auch jemand kommt wieder, war in einer stationären Therapie und hat aber immer noch leichte Symptome oder so, was ja auch sein kann, ne? Weil manche haben auch chronische Erkrankungen. Dass man dann konsequent darauf achtet, auch wie viel Arbeitslast man dieser Person gibt, ja, also auch Aufgaben gucken, was kann die Person erledigen, genau, was sind vielleicht auch gute Arbeitsbedingungen, ne, dass man sagt, okay, vielleicht, also wir hatten auch einen Fall, wo jemand dann nicht mehr Vollzeit arbeiten konnte, dann haben wir halt die Stundenzahl reduziert, einfach Arbeitsbedingungen oder besser im Homeoffice arbeiten kann als im Büro, wo viel Lautstärke ist, ne, Art Callcenter, und das kann man ja mit der Person auch besprechen, aber ich würde sagen, die Grenze ist da erreicht, wo es einfach darum geht, dass jemand wirklich therapeutische Hilfe braucht oder auch psychiatrische, also beispielsweise medikamentöse Behandlung, da hört es dann auf, ja.
Aber wie sehr, lass uns bei dieser Grenze nochmal bleiben, Jasmin, weil mir das echt gut gefällt und ich glaube, da jetzt auch jeder Einzelne sich ein bisschen rausziehen kann, wo er da für sich auch die Grenze ziehen kann. Aber ist es nicht auch schon schwierig, aus der eigenen Beobachtung heraus eine Empfehlung auszusprechen als Führungskraft? Also Empfehlung auszusprechen, lieber, also wenn wir das jetzt wären, ne? Also lieber Stefan, ich habe folgende Themen beobachtet, ich Perspektive, Wahrnehmung geschildert, wirkt so und so auf mich. Mein Wunsch wäre es das, also so dieser klassische 3W-Feedback-Cycle. Ich tue mir gerade schwer damit, wenn ich in so einer Situation bin, weil ich ja, wie gesagt, kein Therapeut bin, weil ich keine medizinische Grundausbildung in irgendeiner Form habe, sondern im HR als Führungskraft bin. Ja, ich habe da eine gewisse Empathie und höre vielleicht auch besser zu als andere, was wiederum ein Basic ist für eine Führungskraft und dann auch die Fürsorgepflicht wieder abdeckt. Merkst du meinen Punkt, wo ich versuche gerade die Grenze ein bisschen klarer zu ziehen? Ich würde es als schwer empfinden, da jetzt Empfehlungen auszusprechen.
Ich bin ja auch Ersthelferin für psychische Gesundheit, ne? Mache diese Trainings, Mental Health First Aid heißt das. Das heißt, wir bilden Menschen aus, wie sie erste Hilfe leisten können bei psychischen Erkrankungen, also wenn erste Symptome da sind. Das gilt auch zum Beispiel für Substanzmissbrauch. Also wenn du merkst, ein Mitarbeitender hat Alkohol konsumiert oder Cannabis oder so, ne? Also wo du, also was ja auch manchmal einen sehr negativen Einfluss auf die Arbeit haben kann, insbesondere halt im Produktionsbereich oder so. Und wir sagen halt, dass du auch unbedingt als Führungskraft solche Gespräche führen kannst, ne? Und ich empfehle da immer eher mit Fragen zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, mir geht's nicht gut. Also wirklich in so ein Gespräch zu gehen. Okay, und einfach auch eher zuzuhören, Fragen zu stellen und zuzuhören. Okay, wann geht's dir genau schlecht? Und dann immer mehr kommen zu lassen. Und wenn jemand halt zum Beispiel sagt, ja, ich hab oft Angst oder ich bin oft traurig oder ich schaffe die Arbeit nicht mehr oder so, dann vielleicht auch sowas zu fragen wie, hast du schon mal überlegt, dir Hilfe zu holen oder zum Hausarzt zu gehen? Also das ist eigentlich so das Niedrigschwelligste, was wir empfehlen. Ja, hast du schon mal mit deinem Hausarzt über deine Probleme geredet? Also eher mit Fragen zu arbeiten, anstatt zu sagen, ich glaube, du brauchst einen Therapeuten, sondern zu sagen, hast du schon mal drüber nachgedacht, dir Hilfe zu holen? Hast du schon mal, also wer in deiner Familie kann dir helfen? Also wir reden auch viel von Ressourcenaktivierung. Also wer kann dir in der Familie helfen? Dein Partner, dein Freund, wer unterstützt dich da? Ja, und dann auch die Frage zu stellen, und was kann ich jetzt für dich tun? Ja, ich glaube, die wenigsten würden sagen, ja, bitte therapier mich, sondern eher, ich würde mir wünschen, dass du mich halt unterstützt, dass du vielleicht Verständnis dafür hast, dass ich jetzt gerade eine schwierige Phase habe, wie auch immer, ja. Genau.
Wer fragt, der führt, heißt es.
Ja,
nicht umsonst, genau. Ja? Also, und das ist für mich auch dieses, wer fragt, der führt, gehört für mich wieder, was wir eingangs hatten, auch wieder zu den Basics. Aber dafür bedarf es natürlich ein klares Fundament, dass ich mich auch selber führen kann. Ne?
Ja.
Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann fällt es mir wahrscheinlich auch schwer, im Zuge von Hilfe zur Selbsthilfe solche Fragen zu stellen. Und da müssen es, glaube ich, auch nicht immer die guten, offenen Fragen sein, weil manchmal hilft es vielleicht auch einer Person, das ein bisschen zu funneln, ne, so mit Ja-Nein-Fragen und dann ein bisschen das offen zu lassen, ohne jetzt irgendwie jemanden in die Defensive zu drücken, sondern einfach wirklich ein klares, aufrichtiges Interesse, eine gewisse Neugierde an diesem Thema zu haben, um dann die Frage auch gut beantworten zu können. Und das ist jetzt mein Beitrag als Führungskraft, dieses Thema gemeinsam zu lösen.
Ja, ich finde das gut, dass du nochmal das sagst. Weißt du, weil, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt manche Zuhörer auch sagen, oh Gott, das kann ich ja niemals erfüllen als Führungskraft. Und da würde ich gerne den Druck nehmen, dass man auch gar nicht alles lösen muss, sondern dass vielleicht auch ein Gespräch, weißt du, schon helfen kann auch jemanden. Und das wissen wir auch aus der Forschung. Also wenn jemand wirklich von einer psychischen Gesundheitsproblematik betroffen ist, dann freut er sich schon, dass jemand ihn sieht und er überhaupt mit jemandem drüber sprechen kann. Also die wenigsten wollen es eigentlich vertuschen, sondern da ist ganz viel Scham auch dabei, sich jemandem mitzuteilen. Und deswegen ist vielleicht ja auch ein guter Reminder, dass man sagen kann, ich höre erstmal zu und stelle einfach nur Fragen, bin neugierig, wie du es gesagt hast, anstatt gleich eine Lösung präsentieren zu müssen, ja.
Ja, das ist ein wunderbarer Hack ganz zum Ende auch unserer Episode, Jasmin, weil ich glaube, da machen sich Führungskräfte, auch wenn man relativ neu in so einer Führungsrolle ist, macht man sich, glaube ich, am Anfang da eine ganz schöne Platte, weil man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht auch vermittelt bekommt, das ist immer ein bisschen vom Organisationskontext und Führungsverständnis auch abhängig, dass man als Führungskraft alles lösen müsste, so wie man es vorher auch vielleicht als Fachkraft alles irgendwie in seiner Fachlichkeit gelöst hat, Probleme gelöst hat, so ist es halt bei dem Thema Führung halt schwieriger, weil die Lösung in aller Regel nicht bei mir als Führungskraft ist, sondern bei demjenigen, der auch das Problem hat. Und ich glaube, wenn wir die Grenze einmal gezogen haben, dann fällt es auch einfacher, das mitzunehmen. Und dazu fällt mir auch noch ein, das habe ich vor kurzem wieder gesehen, das ist dieses The Power of 8 Minutes von Simon Sinek. Vielleicht kennst du das, ne? Das hat er mit seinem Freundeskreis, glaube ich, so nach dem Motto, wenn jemand schreibt, I need you, dann weiß er, okay, 8 Minuten Telefonat, weil dann ist oftmals so dieser erste große Schmerz, der ist dann oftmals schon verflogen, weil einfach direkte Hilfe da ist, ne? Und ich glaube, das kann man sich auch ein bisschen als Hack mitnehmen, dass man im allerersten Moment gar nicht irgendwie die direkte Lösung braucht, so nach dem Motto, Kollegin, Kollege, Mitarbeitende kommt rein, hat ein Problem, ich muss das in dem Moment gelöst. Ich glaube, dieser Trugschluss, den müssen wir langsam aber sicher auch auf breiter Basis auflösen.
Und ja, genau, bin ich voll bei dir. Und ich würde gerne noch ergänzen, wenn ich vielleicht als Führungskraft auch neu in meiner Rolle bin und noch nicht so erfahren, kann ich auch überlegen, ob ich mir noch mal Hilfe suche bei HR oder betrieblichem Gesundheitsmanagement. Ne? Die sind ja oft schon auch geschult oder auch haben auch schon Erfahrungen gemacht in anderen Fällen. Und man kann ja auch so ein Gespräch vielleicht mal zu zweit führen oder so, wenn man sich unsicher fühlt. Ja, also HR mit dabei oder so. Oder aber auch, also ich würde schon auch empfehlen, nochmal hier zu gucken, gibt es vielleicht auch Trainings dazu, ne? Wie führt man solche Gespräche, auch Krankenrückkehrgespräche oder eben dieses Mental Health First Aid? Wie kann ich eigentlich, wie so eine Art körperliche Erste Hilfe ist das ja, ja? Jeder hat das, wir brauchen das in unseren Organisationen auch. Ersthelfer für körperliche Gesundheit und für psychische Erste Hilfe sind die Menschen oft lost und da sich nochmal schlau zu machen, ist, glaube ich, ganz gut.
Also wenn du mich fragst, gehört dieses Mental Health First Aid Program, gehört absolut in die Fürsorgepflicht rein. Also im Grunde genommen braucht jeder, der in Führung ist oder der neu in Führung kommt, da sollte das eigentlich ein Basic Number One fundamentaler Baustein sein, dieses MHFA Program damit reinzunehmen. Ne? Und das ist ja auch keine Ahnung, jahresumfüllende Veranstaltung, sondern
das sind 12 Stunden.
Ja, schau.
Ich mache jetzt gerade einen 4-Tages-Kurs, also und noch nicht mal einen ganzen Tag, ne? Also das sind insgesamt 12 Stunden und das ist super machbar und das kostet wirklich nicht die Welt. Also
Das sollte auf jeden Fall dann zum Basic werden. Ja, und dann auch ergänzt zu dem, was wir am Anfang schon als Basic formuliert haben. Ja. Jasmin, vielen Dank. Da war viel Umsetzungsfähiges drin. Ich kann alle nur empowern oder den Rat aussprechen, sich das genauer anzuschauen, wenn man wirklich in Führung ist oder als Führungskraft gerade gestartet hat und solche Situationen hat, ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, das nicht alles selber lösen zu wollen, ne? So nach dem Motto, ich bin jetzt hier Führungskraft, ich muss allen zeigen, dass ich es drauf habe, so ungefähr. Nee, du hast es da draußen in dem Moment drauf, wenn du es dir bewusst machst, dass du es vielleicht nicht kannst und dir Hilfe in der Organisation holst oder von draußen und dann das Problem gemeinsam angehen.
Ja, genau. Schön. Schönes Schlusswort.
Ja, danke, danke. Dann hoffentlich auf bald, liebe Jasmin. Danke dir fürs Podcast.
Danke dir, Stefan. War ein schöner Austausch.
Wir bleiben dann einfach an dem Ball dran. Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke dir. Ciao, ciao.
Und hier der Ja-Klar-Umsetzungshack der Woche. Hör doch mal auf, sofort Lösungen liefern zu wollen. Fang doch mal an, bessere Fragen zu stellen. Wenn du als Führungskraft merkst, dass ein Mitarbeitender sich verändert, stiller wird, Aufgaben nicht mehr schafft, sich zurückzieht oder dauerhaft unter Druck steht, dann ist es deine Aufgabe, nicht den Therapeut zu spielen. Deine Aufgabe ist es, beobachten, ansprechen, zuhören. Nicht, ich glaube, du brauchst einen Therapeuten, sondern eher, ich habe beobachtet, dass du stiller geworden bist. Wie geht es dir gerade? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dir gegebenenfalls Unterstützung zu holen? Was kann ich denn aktuell für dich tun? Das ist Führung. Nicht retten wollen, sondern Verantwortung übernehmen. Mein Ja-Klar-Rat, führe diese Woche genau ein solches Gespräch, wenn du es beobachtest. Nicht perfekt, nicht therapeutisch, einfach menschlich. Das war eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Der Podcast für alle, die Organisationen wirklich besser machen wollen. Denn Wissen über gute Führung, klare Kommunikation und gesunde Zusammenarbeit gibt es genug. Entscheidend ist, was wir daraus machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und jetzt viel Freude beim Umsetzen.